Hallo und herzlich willkommen zu Alle Bücher müssen gelesen werden von Miklaus Varius, dem besten und einzigen deutschsprachigen Podcast, dessen nun fantastische Literatur auseinandersetzt. Und an dieser Stelle herzliches Ni Hao aus Taiwan, wo ich gerade bin. Wie in jeder Woche geht es in Podcast um zwei fantastische Bücher, die was gemeinsam haben. Wie in jeder Woche, nur in dieser Woche wieder mal nicht, denn es geht um vier Bücher, die etwas gemeinsam haben. Und die Gemeinsamkeit dieser vier Bücher ist Mittelmäßigkeit. Ja. Es ist so, man liest ja über die Zeit einen Haufen Bücher und weil ich eine gute Vorauswahl treffe, neige ich dazu, dass ich nur Bücher lese, die mich auch interessieren oder von denen ich schon vorher weiß, dass ich die gut finden werde. Aber es sind ein paar absolut schlechte dabei, über die ich dann auch mehr zu sagen habe, weil sie schlecht sind und man sich darüber aufregen kann. Aber es sind auch mittelmäßige Bücher dabei, also Bücher, die man liest, man denkt sich, meh. Und genau das ist der Fall bei den vier Büchern, die ich da heute besprechen werde, also zumindest kurz, und das sind Mindreader, Die Pforte, Faller und Oracle Year. Die sind alle zwischen 2014 und 2018 erschienen. Ich habe die gelesen und meh, man kann nichts draus machen. Also die Bücher sind weder besonders gut, noch sind besonders schlecht, die sind einfach bloß gelesen. Und damit hat sie es dann schon. Und ich habe das einfach zur Gelegenheit genommen, dass ich einfach mal über diese vier Bücher, über deren gute, schlechte und mittelmäßige Aspekte in einem eigenen Podcast reden werde. Und weil, wie gesagt, man über die vier Bücher nicht so viel sagen kann, habe ich mich dann zum Schluss einfach vier Bücher in einen Podcast reinzupacken. Und wir haben dann quasi eine Übersicht über die Mittelmäßigkeit der fantastischen Literatur, beziehungsweise über die Mittelmäßigkeit einiger Bücher. Und wir können auch drüber reden, warum diese Bücher so mittelmäßig sind. Vielleicht hören ja einige Autoren zu und die hören dann auf, mittelmäßige Bücher zu schreiben, beziehungsweise vielleicht hören auch Leute zu, die gerne Bücher kaufen und dann reden wir von mittelmäßigen Büchern und warum man die nicht kaufen sollte. Mittelmäßige Bücher sind schlechter als für schlechte Bücher. Naja, wahrscheinlich nicht. Es sind einfach mittelmäßiger. Aber ihr versteht schon, was ich meine. So, dann würde man sagen, fangen wir mit dem ersten Buch an. Und das erste Buch ist Mindreader von Patrick Lee. Und das ist erschienen 2014. Und wie schaut das Cover aus von dem Buch? Das Cover ist ein schwarzer Grund und da ist ein Gehirn drauf mit einem Haufen Blitzen. Und als gelernter SF-Leser merkt man sofort, aha, Gehirn. Und so ist es auch, weil in dem Buch, gut, worum es in dem Buch geht, frage ich gleich erstmal kurz zum Autor. In dem Fall sind die drei Wörter zum Autor immer sehr kurz, weil es ist über diese Autoren sehr wenig zu sagen geht. Nichtsdestotrotz ist Patrick Lee, er hat 5 Bücher geschrieben, ist geboren 1976 und das war's. Wikipedia war es nicht für mehr bei den Menschen, nur dass er eben geboren wurde 1976, aber wo ist auch schon wieder irrelevant und er hat eben Bücher geschrieben. Und er hat vor ein paar Jahren ein sehr schönes Buch geschrieben, das war nämlich Die Pforte. Das Erstlingswerk von diesem Autor war ein ziemlich gutes Buch, das ich wirklich nur empfehlen kann. Das war auch so eine Art Thriller. Es ging dabei kurz gesagt um ein Wurmloch oder irgendein anderes Ding, wo komische Alien-Objekte herausfallen und von denen keiner eine Ahnung gehabt hat, wofür die eigentlich gut sein sollen. Und es war damals ein ziemlich gutes Buch, vor allem war es ein cleveres Buch. Es war so im Stile von Akte X aufgezogen, sagen wir es mal so. Aber der Witz an diesen drei Büchern, die zusammenhängen, war, dass man da die ganzen Objekte, die da eben rausfallen, und wenn man nicht genau weiß, wofür die eigentlich gut sind, dass die in die Handlung eingebaut worden sind. Das heißt, man hat dort Spannung erzeugt, man hat zwar nicht verstanden, was da los ist und was immer alles, aber ein paar viel Schönes dabei. Es waren ein paar kritische Sachen dabei, was das Storytelling angeht, aber im Großen und Ganzen sind die drei Bücher um diese Pforte eben sehr zu empfehlen, besonders als Strandlektüre. Und ich habe dann damals das Buch Mindreader als Audiobook gekauft, weil es eben rausgekommen ist und ich mir gedacht habe, warum nicht. Und das hat sich als strunzlangweiliges Thrillerbuch entpuppt. Worum geht es in Mindreader? Um ein Mädchen, das kann Gedanken lesen. Hui, wer hätte das gedacht? Vielleicht wegen dem Titel Mindreader und dem Gehirn, das vorne drauf ist. Wer weiß, wer weiß. Es schaut so aus, dass wir da das Buch haben, das wo spielt in Amerika. Und was ist das Besondere? Nichts Großartiges, das Übliche halt. Wir haben da zwei Hauptprotagonisten. Das eine ist natürlich ein kleines Mädchen, das sind immer kleine Mädchen, das eine Extragabe hat und eben die Gedanken von anderen Menschen eben lesen kann, so werden die nicht besonders weit weg sind. Und ja, dieses Mädchen wird gejagt von einer dunklen Regierungsorganisation mit sehr großen Mitteln. Und allein kommt es natürlich nicht weiter, deswegen gibt es in dem Buch noch eine zweite Person. Und das ist ein sympathischer Ex-Special Forces-Typ. Also ja, man kennt ja diese Typus, wie sie in jedem Actionfilm um die Ecke laufen. Mann mit militärischer Vergangenheit. Und in dem Fall hat dieser Mann eine militärische Vergangenheit, und zwar in dem Sinne, dass er Extraktionen durchgeführt hat. Das heißt, er ist in irgendein feindliches Land reingefahren und hat dort eben Leute aus diesem Land rausgeholt mit unerdenklichen Mitteln. Und das passt ja wie der Arsch auf den Eimer. Wir haben halt so ein Mädchen, das verfolgt wird von einer übermächtigen Regierung, und wir haben einen Spezialisten, der damit beschäftigt hat in seinem ganzen Leben, Leute aus feindlicher Umgebung zu befreien und eine militärische Ausbildung hat und was alles. Und ja, damit ist ja schon die Story erklärt von dem Buch. Wir haben halt da die böse Regierungsorganisation, die jagt eben das Mädchen ist mit dem Typen, der Typ hat das militärische Know-how, das Mädchen kann eben Gedanken lesen, die beiden ergänzen sich super und ja, wie könnte das wohl ausgehen? Es gibt ja zwei mögliche Enden. Das eine ist, das Mädchen wird von einer bösen Regierungsorganisation gefasst oder eben das nicht. Wie es wohl ausgehen wird, wer das wirklich wissen will, der muss das Buch selber lesen. Ich verrate es ganz einfach nicht. Ja, es ist wie gesagt ein sehr triviales Buch. Die ganze Handlung ist trivial. Was es noch gleichzeitig Elemente bringt, da ist nicht viel was drinnen. Was an Elementen in diesem Buch drinnen ist, ist natürlich das Element der Harte der Harten. Weil wir brauchen natürlich einen Identifikationscharakter. Und der Identifikationscharakter in dem Buch ist der Special Forces Typ. Es gibt zu dem Buch nämlich noch eine Fortsetzung, genau eine. Danach hat der Autor nichts mehr geschrieben. Wahrscheinlich, weil das nicht unbedingt auf fruchtbaren Boden geschwollen ist. Ich kann nur annehmen, dass der gute Mann da geplant hat, diesen... ich nenne mal Travis, diesen Special Forces Heini da als, keine Ahnung was, Actionheld zu etablieren, in Hinblick auf eine mögliche Verfilmung. Weil so erfüllt man immer gern. Gedanken lesen ist auch schon eine special-effektfreie Fähigkeit, die nicht viel kostet, um sie eben zu verfilmen, sagen wir es mal so. Und ja, hat er eben ein zweites Buch geschrieben, und die Besonderheit in dem zweiten Buch ist, dass das alles, was im Buch 1 passiert ist, quasi über den Haufen geworfen ist, und dieser eine Special Forces Typ, der da eben Gedankenlesern und dem Militär und Black Ops und was alles begegnet ist, der kommt in eine völlig neue, teilweise militärisch, teilweise übernatürliche Situation, und die ganze Scheiße geht wieder von vorne los. Man kennt also ungefähr, was da los ist. Es ist ein richtiges Franchise-Roman, ein Franchise von einem Franchise, das ist eigentlich nie gegeben hat, sagen wir es mal so. Und ja, dann haben wir eben das Element der Harte von den Harten. Dann haben wir die Spielregeln. So ein Buch braucht natürlich immer Spielregeln, das ist wichtig. Wenn natürlich das Mädchen Gedanken lesen kann, was hast du das bitte schön? Ich denke mal einen Haufen, also meine Gedanken zu lesen, dürfte ziemlich schwierig sein im Moment, weil ich einfach viele verschiedene Sachen denke, die komplett unmotiviert sind. Und auf welche Distanz geht das Ganze und geht es auch in der Nacht? Geht es jeder Tageszeit gut oder schlecht? Geht das bei Frauen und Männern gleich oder was? Ja, man kann es sich ungefähr ausdenken. Geht das bei Tieren? Geht das bei Affen? Kann man vielleicht andere Gedanken beeinflussen oder was weiß ich was alles? Ja, das ist das, was Patrick Lee in seinem ersten Buch eben gemacht hat. Mit dieser Pforte, wo ihm die Sachen rausfallen, da hat er nämlich auch Spielregeln für die Dinge, für die Artefakte definiert und das dann meisterlich verwoben in ein Buch. Und das funktioniert im zweiten Buch nicht, weil es einfach komplett trivial ist. Es ist einfach so, dass ja, diese Gedankenlesfähigkeit durch diese Bestimmung, was da alles gemacht werden kann, komplett trivial und langweilig ist. Das ist einfach wie, was ihr was, ein Gewehr, dass man das eben auf 200 Meter genau schießt und dann auf 1000 Meter halt nicht und eigentlich durch die technischen Spezifikationen komplett entzaubert ist. Und sowas passiert in einer Handlung drinnen. So, dann haben wir noch als weiteres Element in dem Buch drinnen, was voll, das ziemlich offensichtlich ist, das ist die Schraube anziehen. Das ist eine Art von Spannungsbogen, der in solchen Büchern aufgebaut wird. Das heißt, naja, wir haben halt am Protagonisten, der trifft auf, keine Ahnung was, drei Männer, die mit Pistolen bewaffnet sind. Und in einem ziemlich harten Kampf überwältigt er die dann. Und dann glauben wir, dass wir halt die Bedrohungslage kennen, bloß um die Ecken stehen dann, keine Ahnung was, 15 Männer mit Sturmgewehren, also mit einer schlimmeren Bedrohung, als wie die, mit der Protagonist eben rechnet. Da sind wir die Schraube anziehen, das heißt, wir haben da so ein abwechselndes Hochsteigern von ja, den Fähigkeiten des Protagonisten und den Gegenmaßnahmen, die der Gegner eben trifft, und wo man als unerfahrener Leser oder als leicht zu beeindruckender Leser eben glaubt, uiuiui, wie wird sich der Held damit auseinandersetzen? In dem Fall, wie gesagt, wir haben eine Regierungsorganisation und die setzt natürlich allerhand von dänischen Schnickschnack ein, und da denkt man sich natürlich, uiuiui, wie wird denn das jetzt der Dings der Protagonist bloß kontern können. Also was wird das dagegen tun, dass so eben, ach, keine Ahnung was, Überwachungsdrohnen auf ihn angesetzt sind oder dieses, jenes, so ist experimentelle Waffenkampfhunde mit Lasern oder keine Ahnung was. Ja, das ist ein relativ billiger Trick, den Autoren eben anwenden, in ziemlich mittelmäßigen Büchern einfach die Schraube anziehen. Irgendein neues, tja, ein neues Level von Eskalation erreichen. So. Und das ist eben in diesem Buch drinnen. Muss man irgendwas sagen zu dem Buch? Elemente bin ich zu sprechen gekommen. Dann hat das Buch bekommen 4,2 Sterne von 56 Bewertungen auf dem deutschen Amazon. Und die eine Amazon-Kritik, die ich mal rausgesucht habe, ist, dass das Ganze eine dermaßen triviale Handlung ist, dass es einen ankotzt. Strahlender Held hilft hilfsbedürftigen Kind, das besondere Fähigkeiten hat. Und das Buch ist komplett humorfrei und bierernst. Also das ist halt die Situation und die Lage. Ja, man muss was tun, man muss handeln, man muss das tun und das tun und das tun. Drama, Schießerei, Explosionen, Autoverfolgungsjagden, bum, 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 was weiß ich was alles. Man kennt das ja. Und wenn man es lesen will, dann kann man sich dieses Buch gerne lesen. Aber ja, wie gesagt, das ist der Podcast für die mittelmäßigen Bücher. Es gibt ja tatsächlich bessere Bücher. Ich werde Ihnen gerade wegen es empfehlen können, aber vielleicht kommen wir später dazu. Wir lassen es dabei. Kommen wir dann einfach zu Buch Nummer 2. Und das ist dann die Pforte. Holla, da habe ich es aufgeschrieben. Na, die Pforte ist voll. Das ist tatsächlich der Spalt. Ja, witzig im Zusammenhang mit dem ersten Buch, über das ich geredet habe. Aber nein, das Buch heißt also Der Spalt, und es ist von dem Autor Peter Kleins, nicht zu verwechseln mit dem anderen Klein, den ganz Klein, der eben Ready Player One geschrieben hat. Eine unglückliche Kombination, was Titel und Namen angeht, aber bitte. Es schaut so aus, dass wir da ein Buch haben, das auch so als Thriller daherkommt. Das Cover von dem Buch ist relativ stylisch, das heißt, was wir da drauf haben, das ist so ein blau-gelb gebrochenes Cover mit so einem Schriftzug Peter Kleins, die Spalte. Also relativ minimalistisch gehalten, und aus dem Cover selber kann man nicht viel außerlesen. Typische Strandliteratur, sagen wir es mal so. Und wie bin ich zu dem Buch gekommen? Kurz gesagt, es hat eine gute Review auf der Standard bekommen. Es war ganz okay. Was ich da gelesen habe, das war etwas, so ein Buch, was mich da angesprochen hat. Wir haben es deswegen gekauft, und bevor wir zu dem Buch kommen, erstmal kurz mein Autor. Name, wie gesagt, ist Peter Kleins, und der ist 1969 in Maine geboren. Und ja, der gute Mann, was hat er sonst noch so gemacht? Er war da beteiligt an einer Comicreihe über Superhelden, also ich denke, Marvel-Superhelden, die zu Zombies verwandelt werden, also Ex-Heroes. Was er da genau gemacht hat, weiß ich nicht. Tatsächlich war dann Die Spalte sein erstes Buch. Er hat dann in der Richtung noch drei andere Bücher geschrieben, die man bestimmt nicht lesen werde. Das ist natürlich so mittelmäßig. Und ja, Die Spalte ist erschienen im Jahre 2016. Und worum geht das? Wo spielt das? Kurz gesagt, es spielt mal im Großraum von Amerika. Und wir haben mal eine Situation, wir haben da irgendwo in der Wüste von, ich weiß gar nicht wo, sagen wir von Nevada oder Arizona, wo halt Wüsten so mal rumliegen in Amerika, haben halt eine geheime Militäreinrichtung, und die Dinge funktionieren nicht so, wie sie funktionieren sollten. Und da tritt dann unsere Hauptperson auf den Plan, und das ist Mike Erickson. Und das ist einer von den zwei Gründen, warum das Buch nicht schlecht, sondern nur mittelmäßig ist. Weil dieser Erickson ist ein interessanter Charakter. Und zwar schon so, dass dieser Erickson in einer Highschool arbeitet als Englischlehrer und dort seinen Schülern irgendein Theaterstück beibringt. Und er bekommt eben Besuch von jemand, der seine wahren Qualitäten Bescheid weiß, über so ein Militärheini, sagen wir es mal so. Und er redet mit ihm halt über dieses Experiment in der Wüste, dass da quasi eine Forschungsstation ist, wo eben Teleportation ausprobiert hat. Und irgendwas ist da faul. Irgendwas kann er keinen Finger drauflegen. Also es wird teleportiert, teleportiert, teleportiert. Aber irgendwas funktioniert da nicht. Irgendwas an dem Experiment ist faul, und deswegen muss dieser Englischlehrer dorthin. Und warum muss er dorthin, oder warum wird er eben gebeten, das herauszufinden? Kurz gesagt, weil dieser Englischlehrer ein verstecktes Genie ist. Das wird in diesem Buch weiter aufgeführt. Und zwar hat er unter anderem fotografisches Gedächtnis, und Ja, eine Art überlegene Art vom Verstand. Das führt dazu, dass quasi sein Verstand im Unterbewusstsein für ihn Dinge kombiniert. Das heißt, dass er eben Dinge versteht, die andere Leute mit viel Arbeit sich erarbeiten müssen. Das macht sein Unterbewusstsein mit ihm. Er vergleicht das mit einem Ameisenhaufen, wo eben die Ameisen Informationsstücke hin und her tragen. Und er hat eben Angst vor seinem eigenen Verstand. Er hat eben Angst, dass er sich zu viel mit Dingen beschäftigt, dass die Ameisen da ganz andere Sachen rekombinieren. Und deswegen lebt er relativ zurückgezogen und relativ ja, abgeschottet von der Welt in dieser repetitiven Umgebung als Englischlehrer auf irgendeiner Highschool. Weil eben, ja, er Angst hat vor seiner eigenen Courage, sagen wir so. Und dieser Englischlehrer wird im Fach, also wird überredet gegen seinen Willen, mehr oder weniger, dass er mal dieses Experiment, dieses hochinteressante Teleportationsexperiment sich anschaut und kommt dort halt in die Wüste und schaut sich eben die Lage an. Und das ist dann ungefähr die erste Hälfte von dem Buch. Und das ist der interessantere Teil von dem Buch, weil dieser ja, Mike Erickson ein interessanter Charakter ist, mit seiner Superfähigkeit, sagen wir es mal so, so eine Art Neuinterpretation von Sherlock Holmes oder was immer alles, also eine wirklich interessante Neuinterpretation. Und weil dieses Experiment und diese Leute drinnen beteiligt sind und dieses ganze Umfeld und das Labor und so weiter und so fort, was alles interessant ist und so weiter und so fort. Aber dann dreht sich der Wind, sagen wir es mal so, und naja, es geht einiges schief und was eben bei der Teleportation eben so schief gehen kann. Und am Ende endet das Ganze in einem riesigen Metzelorgie, sagen wir es mal so. Also es passieren natürlich einige Sachen und es gibt halt Grund, warum da eben ein Haufen Action passieren muss, warum da Bomben explodieren müssen, Speere geworfen müssen, Pistolen müssen abgefeuert werden und es passiert ein Haufen Action, die ziemlich deplatziert sich angefühlt hat. Und das ist das, wo das Buch mich verloren hat. Also nach dem schönen Anfang mit diesem Rätsel um diese Station und mit diesem Charakter kommt dann ja auch irgend so eine triviale Actionhandlung, die mich komplett ja, unterwhelmt hat, also unterwältigt. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Gibt es über die Elemente noch irgendwas zu sagen in dem Buch drinnen? Erikson als Genie mit Problemen, die Idee mit der Teleportation und dem Problem. Ja, das, wie gesagt, sind die schönen Dinge. Wie gesagt, es geht um die mittelmäßigen Bücher und in dem Buch ist eben die Mittelmäßigkeit, wie das Ganze geendet hat. Wie dieses Buch den Plot und den Spannungsbogen aufgebaut hat, einfach eine Befreiung ist nichts. Einfach, wenn da nichts mehr einfällt, dann müssen einfach keine Ahnung was her. Sachen, die man abschießen kann. Das ist einfach so. So müssen solche Bücher aufhalten. Es muss am Ende immer irgendwas explodieren. Und so ist es eben dort auch. Und das Ganze macht das Buch einfach nur trivial noch an. Wie gesagt, schöner Anfang. Bekomme das Buch deswegen 3,6 Sterne von 39 Bewertungen auf dem deutschen Amazon. Und ja, da ist genau das als Kritikpunkt, was ich schon erwähnt habe, schöne Idee verliert sich in ein Splatterende. Nicht alles wird besser, wenn am Ende jemand stirbt. Also das nur so am Rande gesagt. Kommen wir deswegen zum Buch 3, das war die Enttäuschung des Jahres 2017. Das ist Faller und ja, erschienen ist es, wie gesagt, 2017. Auf dem Cover drauf ist auch relativ, tja, komische Gestalt, dass er menschliche Gestalt, die irgendwie im Nichts zu schweben scheint. Und ja, bevor wir zu dem Buch kommen, erstmal zum Autor. Der Autor ist Will McIntosh und Will McIntosh ist der Grund, warum ich dieses Buch gekauft habe. Der hat nämlich ein Buch geschrieben im Jahr 2014, das war Defenders. Das war ein Military-SF-Buch. Und Military-SF ist meistens scheiße. Da kann man drehen und wenden, wie man will. Also da kommt nie irgendwas Gutes außer, wie gesagt, in Ausnahmefällen. Weil, wie gesagt, etwas meistens scheiße ist, das nicht unbedingt, dass am Ende nur trotzdem irgendwie ein oder zwei gute Romane auf 100 schlechte dabei sind. Und in dem Fall war das eben so, weil Defenders war ein richtig, 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 richtig schönes Buch, wo eben sich Menschen mit Gedanken lesen, Aliens anlegen müssen und im Prinzip nicht weiterkommen, weil die Aliens natürlich Gedanken lesen können. Das heißt, wir sind immer 100 Schritte voraus. Nichtsdestotrotz, Defenders, super geiles Buch. Ich habe deswegen dieses Buch gekauft, das neu erschienen ist. Und kurz gesagt, es ist sowas von überdesignt, überkonstruiert, ätzend langweilig, sinnentleert und traurig. Obwohl es mit starken Bildern anfängt. Also das starke Bild, mit dem es anfängt, ist, dass das da, ja, wir eine Stadt haben und unser Hauptprotagonist in weiteren Vorlage genannt, erwacht eben zum Leben und erinnert sich an nichts. Und er ist ja nicht ganz allein da, weil nämlich alle Leute in dieser Stadt eben ihr Gedächtnis verloren haben. Keiner erinnert sich mehr an irgendwas. Die meisten haben vielleicht noch irgendwas in der Brieftasche drinnen und ich weiß gar nicht, ob die Leute da überhaupt noch lesen können. Also ob sie sich dann erinnern, wie sie eben lesen können oder sonst irgendwas. Und nicht das sind das Einzige, sondern die Stadt schwebt auch im Nichts. Das heißt, diese Stadt ist irgendwie so ein Kreis oder irgendwas, der halt da nicht schwebt. Also es gibt einfach drumherum um die Stadt nichts und das ist natürlich problematisch, weil es zum anderen nichts zum Essen gibt. Und deswegen, ja, fängt das Buch eben so an, dass eben die Leute, die ganzen ja, Leute, die sich nicht wehren können, vor allem die kleinen Kinder, über die Dings treiben, über die Kante von der Stadt, damit eben mehr zum Essen da bleibt. Weil, wie gesagt, die Leute können sich an nichts mehr erinnern, auch nicht daran, wo eben Essen herkommt. Das wird dann später ein bisschen thematisiert, da kommt da irgendwo anders hin und das ist eben so eine landwirtschaftliche Gegend und die Leute wissen halt nicht mehr genau, wie das funktioniert mit Getreide und Brot und alles Mögliche, weil sie eben alles vergessen haben. Und das ist so das erste Element, auf das ich zu sprechen kommen muss an dieser Stelle, nämlich Gedächtnisverlust ist scheiße. Es ist immer so, in Büchern, wenn irgendjemand das Gedächtnis verloren hat, das ist so ein billiges Stilmittel. Und wenn jemand großflächig das Gedächtnis von vielen Leuten da, wenn das in die Büsche geht, dann gute Nacht, dann macht das sowas von gar keinen Spaß mehr. Also wie gesagt, davor erinnert sich einfach an nichts. Und ja, es ist so ätzend, langweilig und was ihr was. Aber wie gesagt, das ist nur die eine Ebene, die eine Erzählebene. Es gibt ja nur eine zweite Erzählebene und da haben halt zwei Wissenschaftler, die im Institut herumhängen, in einer Welt, die ziemlich im Arsch ist. Also es gibt überall Seuchen, die sich ausbreiten, es gibt Energiekrisen, es gibt Kriege, es ist alles so, diese ganze Welt, es gibt einen Flächenbrand von Krisen, der eben immer um sich preist. Die Welt versinkt in Chaos, sagen wir mal so. Und wir haben diese beiden Wissenschaftler, die also jeder für sich an Projekten eben arbeitet, die Welt vielleicht noch irgendwie retten können. Eine ist mehr so auf Krankheiten spezialisiert, wobei da einige seltsame Krankheiten herumlaufen, aber verrate es nicht, weil es wird einfach zu viel verraten zu dem Buch. Und der andere hat irgendwie so eine Wurmloch-Technologie am Start, wo er eben ja, Sachen klonen oder verdoppeln kann. Also es ist unklar, das passiert auf die ersten Seiten. Der schickt eben Organe durch, kranke Organe, und es kommen gesunde Organe wieder zurück. Wahnsinn. Also das wird alles nicht erklärt. Der ganze dänische Aspekt in diesem Buch ist komplett für die Fischer. Es ist irrelevant. Aber wie gesagt, die beiden Wissenschaftler, die fechten halt einen Krieg untereinander aus, einen Klangkrieg, der sich vor allem um eine Frau dreht und jetzt ohne irgendwas zum Spoilern, der Grund für diesen kleinen Krieg der beiden Wissenschaftler, das ist auch der Grund für den Zustand der Welt am Anfang dieses Buches. Also es ist abgegrenzte Stadt. Dieser Faller, der da wacht, ohne Gedächtnis und so weiter und so fort. Man kann sich es vorstellen. Was uns dann wieder auf die Elemente zurückkommen. Also wie gesagt, dieser Gedächtnisverlust nervt einfach nur, weil einfach nur lästig. Es ist ein lästiges Stilelement. Man hätte das Buch, na gut, okay, ich rede gar nicht drüber. Es ist einfach so, es ist in dem Buch einfach drinnen, die Leute müssen eben die Gedächtnis verlieren. Wenn man mich fragen würde, dann ist eben das ganze Buch um dieses Bild herum geschrieben worden. Wir haben diese Stadt, die im Nichts schwebt, mit Leuten, die kein Gedächtnis haben. Das war das Bild, das dem Autor vorgeschwebt ist und er hat darum eine Geschichte konstruiert und diese konstruierte Geschichte ist einfach nur trivial, langweilig und schlecht. Und was der hübschere Teil war von diesem Gedächtnisverlust, weil nicht gesagt, aber ich sag's jetzt, Bill McIntosh hat eben Psychologie studiert, bevor er da zum Schreiben angefangen hat. Und Gedächtnisverlust, was heißt denn das bitte schon überhaupt? Weil das sagt man immer so leicht hin, aber Leute, die das Gedächtnis verlieren, die können nicht einmal reden. Und wenn man aber reden kann, dann hat man doch zumindest irgendwelche Vorstellungen von Dingen. Also man weiß, wie ein Schuh ausschaut, nehme ich mal an. Wenn ich Schuh sage, muss ich Schuh meinen, muss ich das Bild vom Schuh im Kopf haben. Und wenn ich mich an Schuh erinnern kann, dann habe ich das Gedächtnis nicht komplett verloren. Also es ist alles ein bisschen problematisch. Das wird ein bisschen in dem Buch thematisiert drinnen, nicht unbedingt zum Schlechten, weil eben die Leute ausloten wollen, was sie denn eigentlich noch wissen, weil sie können immerhin noch reden. Und das ist alles ein bisschen auf der intellektuellen Ebene ein bisschen versponnen. Einer von den bisschen besseren Elemente in dem Buch drin, aber wie gesagt, es ist einfach, es macht das Ganze nicht besser, es macht das Ganze vielleicht ein bisschen interessanter, aber nicht besser. So, mal erinnern, die ganze Konstruktion von der Handlung, die ist einfach nur so lahmärschig. Also wie gesagt, es ist zu viel drinnen. Wir haben halt diesen einen Wissenschaftler in diesem Superprojekt arbeitet, was komplett eher ans Mirakulöse grenzt. Und wir haben diesen anderen Wissenschaftler, der an dieser Seuche arbeitet, die erstaunliche Eigenschaften hat, die man fast gar nicht erklären kann mit Seuchen, wie wir eben kennen. Und wenn das Ganze zusammenkommt, dann puff, um es jetzt mal so auszudrücken. Es ist so klar, was da kommt. Es ist zwar nicht klar, wie es passiert, aber dass es passiert, wissen wir eben schon. Es wird eben quasi nur der Weg dahin geschildert. Wenn man es mal so will, dann ist es halt so ein Mysterium, das gelöst werden muss, wer eigentlich dieser Froller ist. Ist es jetzt der eine Wissenschaftler, ist es der andere? Ist es eine dritte Person? Aber wie gesagt, das ist alles nichts, was am Links am Lesen haltet, weil am Ende ist es relativ egal, wer eben dieser Faller ist oder was er ist. Das ist alles kein Dings, nichts, worauf man eben Handlung oder Spannung verschwenden würde in diesem Buch. So, gut, haben wir es erklärt. Und das vierte Element haben wir aufgeschrieben: Harrier. Harrier, wer das noch kennt, wer die Dinger noch kennt, das war damals in den 80er Jahren, ein ziemlich angesagtes englisches Flugzeug, also der British Aerospace Harrier, ein Senkrechtstarter, der eben senkrecht gestartet ist. Die Dinger gibt es immer noch, obwohl sie irgendwie bis aus der Mode gekommen sind, kommt mir vor. Nichtsdestotrotz, wo sie nicht mehr aus der Mode gekommen sind, das ist bei Bill Macintosh. Die Dinger kommen nämlich in Defenders eben vor, da werden die Außerirdischen im irgendeinem Teil von dem Buch nämlich explizit in Harrier-Kampfjets bekämpft. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber er hat wahrscheinlich ein Faible dafür. Und diese Harrier-Kampfjets-Detail erzähle ich auch in Faller wieder auf, wo ich mir echt gedacht habe, wieso? Bäh. Das ist doch alles so. Na gut, ich will gar nicht drüber reden. Aus irgendeinem Grund steht dieser Mann auf Harrier-Kampfjets. Ist einfach so, kann man mal erwähnen. Es ist eine nette Marotte. Und das ist das Buch weder gut noch schlecht, noch irgendwas. Ich habe es bloß mal gesagt. Gut, dann hat das Buch bekommen 3,8 Sterne von 25 Bewertungen auf englischen Amazon. Und ja, da als schönste Kritik, die ich gefunden habe, nichts, was die Aufmerksamkeit verdient habe, nichts, worauf man sich konzentrieren müsste. Man liest das Buch, man vergisst das Buch, man vergisst es beim Lesen. Ist halt einfach so, solche Bücher gibt es und tja. Vorlage eindeutig dazu. So, kommen wir jetzt zum letzten Buch in diesem Podcast und das ist Oracle Year. Oracle Year ist erst erschienen 2018 und es ist relativ steil gegangen. Ich muss kurz einen Schluck trinken. Besser. So, Oracle erschienen ist im Jahr 2018. Und es hat gleich mal eine schöne Rezension bekommen bei der Standard.de. Und nichts davon abgesehen ist es auch auf Goodreads ziemlich populär gewesen. Also es war, glaube ich, unter den besten Büchern des Jahres 2018 drin. Es ist ja das beste Buch 2018 geworden. Aber es war zumindest in den, was war's drinnen, in den Charts, in der Jahresendabstimmung. Da war es unter den Top 10 drinnen. Ja, und ich habe es mal deswegen gekauft, ich glaube besonders wegen Goodreads. Und da würde ich mal sagen, kommen wir mal zum Autor von dem Ganzen. Der Autor ist Charles Soule. Der hat studiert, nämlich Sprache, Geschichte, war Musiker, was ein bisschen wichtig ist, und hat in Comics gearbeitet. Besonders wurde der She-Hulk eben, was denn jetzt, genannt bei Wikipedia. Und das war's dann eigentlich. Und er hat eben, wie gesagt, mit Oracle Year sein erstes Buch geschrieben, das 2018 eben erschienen ist. Und in diesem Buch spielt Will Dundee die Hauptrolle, der auch Musiker ist. Der spielt Gitarre, genauso wie Charles Soule. Ja, ob es dann Zusammenhang gibt, wer weiß, wer weiß. Und dieser Will Dundee, der ist der Angelpunkt von dem Ganzen. Der ist nämlich dieses Oracle, auf das sich dieser Buchtitel bezieht. Und zwar dieser Will Dundee wacht eines Tages auf und er hat eine sehr genaue Erinnerung an ungefähr 120 Prophezeiungen, von denen er weiß, dass die alle wahr werden. Und ja, das ist so die Ausgangslage. Also er wacht einfach auf, hat 120 Wahrsagungen im Kopf, wo er keine Ahnung hat, wo die herkommen. Und ja, was nun? Das ist so die Frage, die sich stellt. Und dieser Will Dundee Also macht sie im ersten Teil des Buches daran, erst einmal die ganze Sache zu Geld zu machen, weil Geld kann man immer brauchen. Wenn man die Zukunft kennt, dann lässt sich daraus auch bestimmt Profit schlagen. Und so passiert das eben auch am Anfang von diesem Buch. Also genau zu sein, er setzt irgendwo eine Internetseite auf, veröffentlicht einige von seinen Orakelsprüchen und als die dann quasi eintreffen und die Aufmerksamkeit der Welt auf dieses Orakel gelenkt ist, dann macht das Ganze mehr oder weniger kommerziell. Man kann ihn eben anrufen und mit ihm reden für 10 Millionen Dollar und ihn Fragen stellen, die er eben beantworten kann, wird, wenn er die Antwort eben drauf kennt. Und das passiert dann und der gute Mann verdient erst einmal einen Haufen Geld und macht sich viele Feinde. Das ist sowas, das in den ersten 30% von diesem Buch passiert. Und als das dann quasi über die Bühne ist, dieser Will Dundee eben Geld hat, lassen ihn diese Orakelsprüche eben nicht los, weil vielleicht wurden die ihn aus einem bestimmten Grund geschickt. Also das Ganze ein bisschen mysteriös. Vielleicht macht das Ganze ein bisschen klarer, wenn ich da eben sage, was hat er zum Beispiel für Orakelsprüche bekommt. Und da haben wir zum Beispiel einen Orakelspruch, dass eine bestimmte Frau, die seit 30 Jahren keine Schokomilch getrunken hat, eben an diesem Tag Schokoladenmilch trinken wird und sie wird ihr ganz köstlich schmecken. Und das ist quasi ein Dings Orakelspruch. Anderer Orakelspruch, der ein bisschen kommerziell verwertbarer ist, ist, dass die Orangenernte in Florida besonders gut oder besonders schlecht ausfallen wird. Das kennen wir noch aus dem Glücksritter, den Film. Und der andere Orakelspruch ist zum Beispiel, dass ein bestimmter Schauspieler wird an dem und dem Tag in diesem Shakespeare-Stück diese Rolle spielen und dafür Standing Ovations bekommen. Das heißt, es sind irgendwie seltsame Sprüche, die eben ja, aus irgendeinem Grund alle wahr werden. Und das mit, aus irgendeinem Grund, das ist so ein springender Punkt. Weil um die Frau mit dieser Schokomilch zurückzukommen, die ist quasi auch veröffentlicht worden. Das heißt, die Welt, die Öffentlichkeit kennt diesen Orakelspruch. Und das führt eben dazu, dass ein großer Schokoladenhersteller eben hergeht und mit dieser Frau halt einen Werbevertrag abschließt. Und als der Tag dann eben gekommen ist, trinkt sie eben diese Schokomilch von dem Hersteller und verkündet eben, dass eben diese Schokomilch das Beste ist, was sie jemals getrunken hat. Und ja, so kommen auch diese Orakelsprüche teilweise in Erfüllung. Und das passiert jetzt in dem Buch. Also das passiert jetzt in dem Buch nicht, also da kommen dann noch andere Sachen mit dazu. Besonders tritt jetzt halt zwei Antagonisten auf dem Spiel. Zum anderen haben wir da den Reverend. Es gibt da so einen amerikanischen Televangelisten-Pastor, der eben Leute abzockt. Und für den ist eben das ganze Orakel-Ding eine ziemliche Anmaßung, weil aus verschiedenen religiösen Gründen. Und deswegen fährt er eben eine Kampagne gegen diesen Will Dundee, beziehungsweise gegen das Orakel, also eine religiös motivierte Kampagne. Und zum anderen haben wir da eben das Weiße Haus, das da eben Sicherheitsbedenken hat. Eh klar, wenn jemand die Zukunft kennt, dann ist er schlecht. Und das führt eben dazu, dass da verschiedene Antagonisten auf den Plan treten. Besonders zu nennen eben The Coach, also die Trainerin. In dem Fall ist es eben eine Frau. Und diese Frau hat halt besondere Fähigkeiten. Das sind übernatürlich besondere Fähigkeiten, sondern mehr so organisatorisch, informationstechnisch. Also es ist ein komplizierter Charakter. Tatsächlich ist The Coach vielleicht einer noch von den im Ansatz interessanteren Charakteren in dem Buch drin, weil es ja Bill Dundee, der ist ja kompletter Dödel, ehrlich gesagt. Er sagt, das ist ein Musiker, der eben musiziert hat, dass dieses 120 Prophezeiungen hat und jetzt zu Geld machen will. Aber davon abgesehen ist er auch ein relativ uninteressanter Mensch. Und dieser Coach, diese Idee, dass wir halt diese Spezialistin hat, die unmögliche Fälle löst, indem sie halt riesige Ressourcen einsetzt oder es ist schlecht auszudrücken, indem sie eben die richtigen Leute kennt, das Richtige tut, das Richtige fordert, das Richtige, ich kann es schwer beschreiben. Also die Coach, aber wie gesagt, die Coach, das ist eine Person, die von der Idee besser ist als von der Ausführung. Ist eine interessante Antagonistin, die da im Laufe des Buches eben das Orakel anfängt zu jagen. Das ist sozusagen ein Konflikt, der da entsteht. Und das bekommen wir da eben in dem Buch, die Story, wie dieser Will Dundee eben diese Orakelsprüche, diese wahre Natur dieser Orakelsprüche zu entschlüsseln sucht und diesen Coach, der eben diesen Will eben jagt. Und es gibt dann nebenher so noch eine Handlung, die sich entwickelt, weil diese Orakelsprüche haben eine Wirkung auf die Welt. Also es passiert irgendetwas, weil eben dieser Wildandi eben diese Orakelsprüche wahrgesagt hat. Und ja, das ist die Handlung von dem Buch. Man könnte meinen, dass das Ganze ist halbwegs interessant ist. Ist es aber nicht. Und zwar aus einem Grund. Und den kann ich da an dieser Stelle vorwegschicken. Das ist so traurig, offensichtlich und ein stilistischer Fehler. Nämlich, wir kennen diese scheiß Orakelsprüche nicht. Wir wissen es nicht. Der Leser weiß das nicht. Wildandi weiß das. Seine Freunde kennen die. Die ganze Welt kennt diese Orakelsprüche. Oder wenn nicht die ganzen Orakelsprüche, dann zumindest Teile davon. Also der Mann veröffentlicht 40 oder keine Ahnung, so Sprüche halt für umsonst, damit er die anderen eben verkaufen kann. Und wir kennen nicht einmal die. Das heißt, wir haben ja immer wieder Situationen, wo dieser Mann irgendwas tut, der Wildandi, weil er eben auf einen Orakelspruch reagiert oder er tut irgendwas so, weil er einen Spruch im Petto hat und wir kennen diesen Scheißspruch nicht. Wir kennen ihn nicht. Wir wissen nicht, was da geweissagt worden ist. Das heißt, wir kriegen mal da so eine Art Deus Ex Machina Handlung. Das heißt, das ganze Buch ist im Prinzip eine andauernde Deus Ex Machina Geschichte. Es gibt eine Verfolgungsjagd und dieser Wildandi läuft irgendwo hin, weil nämlich ihm einfällt, dass der Orakelspruch ja, da etwas geweissagt hat, was vielleicht darauf gemünzt ist, dass er in dieser Situation ihm das helfen kann. Bloß bis zu dem Zeitpunkt kennen wir den Spruch nicht. Das heißt, wir als Leser können nicht nachvollziehen, was in diesem Buch da passiert und warum es passiert. Und wir sind als Leser im Nachteil zu jeder anderen Person in diesem Buch. Wie gesagt, der Protagonist kennt die Sprüche und die ganze Welt kennt im Prinzip einige davon. Aber wir kennen nur die, die eben dieser Dandi halt im direkten Gespräch erwähnt. Das heißt, wir haben ja keinerlei Wissen über irgendwas und wir sind am meisten benachteiligt, um es mal abzukürzen. Und das versaut einem das Lesevergnügen in diesem Buch unfassbar. Es ist vollkommen entnervend, dass man immer quasi der letzte Arsch ist, der irgendwas erfährt, was eben in dieser Geschichte passiert. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Und gut, darüber genug geredet. Dann, was da noch passiert ist, dass das Ganze vollkommen unmotiviert ist. Es ist so, dass sich etwas zusammenbraut in dieser Welt, wenn nämlich die Orakelsprüche in der Welt sind und die Leute darauf reagieren und Sachen tun, beziehungsweise Sachen lassen und so weiter und so fort. Und dann passieren dann größere Sachen, sagen wir es mal so. Aber der Witz ist ja eigentlich, dass da alles Mögliche hätte passieren können. Also ist es schwer zu beschreiben. Keine Ahnung was. Die Orakelsprüche hätten einen Atomkrieg auslösen können. Sie hätten aber auch, ja, keine Ahnung was, zur Entwicklung eines Medikaments gegen Krebs führen können. Oder was weiß ich was. Also es wäre alles möglich gewesen. Anscheinend hat derjenige, der diese Sprüche geschickt hat, eben nicht nur die Vergangenheit gekannt, sondern auch mit diesen Sprüchen in die Vergangenheit eingegriffen. Und da ist natürlich die Frage nach dem Zweck dahinter. Und dieser Zweck ist einfach komplett unmotiviert. Sogar wenn man am Ende die Auflösung kennt, also die ganze Geschichte ist so nicht aufgelöst. Wahrscheinlich hat der Autor da irgendwas für einen zweiten Teil im Bett halten wollen. Aber wenn man halt das Ganze nachträglich betrachtet, da kommt am Ende wenig dabei raus. Es ist alles relativ trivial, langweilig und ja, unmotiviert. Unmotiviert ist das beste Wort dafür. Wollte man irgendwas zu sprechen kommen? Na, belassen wir es dabei. Bekommen hat das Buch, weil schon auf Deutsch übersetzt ist, 3,7 Sterne von 13 Bewertungen auf dem deutschen Amazon. Und zur Kritik habe ich da nichts Brauchbares gefunden. Also, wie gesagt, ist einfach ein mittelmäßiges Buch mit einer interessanteren Idee, die einfach lahmärschig umgesetzt worden ist, wo am Ende nicht viel dabei rumkommt. Damit belassen wir es dabei. Dann kommen wir zum Vergleich zwischen den Büchern. Da gibt es nicht viel dazu zu sagen. Jedes Buch ist auf seine Art mittelmäßig und langweilig. Würde ich davon ein Buch empfehlen, oder wenn ich davon ein Buch noch einmal lesen müsste, welches davon? Mal überlegen, gute Frage. Vielleicht Mindreader, weil es einfach, ja, keine großen Anforderungen stellt und weil es einfach bloß ein bisschen Popcorn-Unterhaltung ist. Dinge passieren, Dinge explodieren. Der Spalt von Kleins ist zweites Mal kaum zu ertragen, obwohl der Anfang, wie gesagt, gut ist, das Ende ist einfach zu schlecht und zu langweilig. Vorher ist einfach eine Anmaßung, also eine langweilige Abfolge von irgendwas mit keinerlei Wiederlesenswert. Und die Oracle Year, das wünsche ich mir, hätte ich gar nicht gelesen. Also würde ich sagen, das Oracle Year in dieser Aufzählung ist echt das schlechteste Buch von allen vieren. Was die ähnlichen Bücher angeht, das ist natürlich eine interessante Frage. Wo gibt es nicht ähnliche Bücher? Es gibt einen Haufen von Mittelmäßigkeit auf dieser Welt. Und diese Mittelmäßigkeit sollte man meiden. Wer aber unbedingt mittelmäßige Bücher lesen könnte, dem rate ich vielleicht zu Franchise-Büchern zu greifen. Zum Beispiel diese Star Wars, Star Trek oder Warhammer-Franchise-Bücher. Die scheinen mir sehr mittelmäßig zu sein. Es gibt zudem einen Haufen mittelmäßiger Autoren, die ganzes Leben lang mittelmäßige Bücher schreiben. Aber die sind so mittelmäßig, dass ich mir gar nicht gemerkt habe. Also lassen wir es dabei. Also wie gesagt, ich empfehle sowieso keine mittelmäßigen Bücher. Was die Verfügbarkeit dieser Bücher angeht, es ist eine erstaunliche Menge davon auf Deutsch übersetzt worden. Also sowohl Mindreader ist auf Deutsch erhältlich, als auch die Spalte. Und Oracle hier ist eben auch übersetzt. Das einzige Buch davon, das nicht übersetzt worden ist, ist eben Fala. Tja. Und wenn es übersetzt wird, wäre es mir ehrlich gesagt auch egal. Dann würde ich sagen, belassen wir es dabei für diese Woche. Wir haben mal 4 Bücher durchgesprochen. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis in 2 Wochen. Auf Wiederhören. Achso, falls mir jemand sucht, ich bin zu finden unter abmgw auf Twitter, auf Goodreads und auf sfn.de. Aber das ist es dann wirklich gewesen für heute. Gute Nacht und viel Spaß.